Der Kitzsteinhorn ist ein Gipfel in Österreich, knapp über 3000 Meter. Ein wunderschöner Gipfel. Oben ist ein Gletscher. Viele Bergfreunde werden jährlich angezogen von diesem Berg. Im Sommer sind da viele Wanderer unterwegs und im Winter Tausende von Wintersportlern, von Skifahrern, von Snowboardern, die sich jedes Jahr auf den Weg machen, um dort auf dem Gletscher Ski und Snowboard zu fahren. Ich durfte auch mal da sein, ein wunderschönes Skigebiet. Doch vor knapp 18 Jahren, der 11.11.2000, so war es auch an diesem einen Tag, über 150 Personen haben sich auf den Weg gemacht nach oben zum Gletscher in das Skigebiet, sind in die Gletscherbahn eingestiegen und wollten mit der Gletscherbahn dann hoch auf den Gipfel, um dort dann Ski zu fahren oder zu snowboarden. Und es war so, diese Gletscherbahn, das war wie ein Zug, wurde an einem Seil durch einen Tunnel den Berg hochgezogen. Dieser Tunnel ist 3,2 Kilometer lang. Und an diesem Tag sitzt auch, wie so häufig, Thorsten Grädler im Zug. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und dort aus der Gegend seit 25 Jahren bei der Feuerwehr aktiv. Und auf dem Weg nach oben, da fängt das hintere Ende des Zuges an zu brennen. Circa 600 Meter im Tunnel, nachdem sie in den Tunnel gefahren sind, bleibt der Zug stehen. Der Lokführer weiß aber nicht, was los ist. Damals gab es noch keine Warnsignale. Es gab keine Möglichkeit, aus dem einen Waggon in den anderen Waggon zu kommunizieren. Und so bleibt der Zug stehen. Der Lokführer oder Zugführer weiß nicht, was los ist. Und die Menschen im hinteren Teil des Zuges, im letzten Waggon, die bekommen Panik. Sie wollen aus dem Zug raus, aber die Türen sind verschlossen. Sie kriegen die nicht auf. Und so ist Thorsten da mit einem seiner Begleiter und sie fangen an, mit einem Skistock eine Plexiglasscheibe zu zerschlagen, um irgendwie rauszukommen. Das Feuer wird immer stärker, es entwickelt sich immer mehr Rauch und letztendlich schaffen die beiden es, diese Plexiglasscheibe zu zerschlagen, zu zerstören und können aus dem Zug heraus. Und einige Menschen aus dem hinteren Teil des Zuges, sie können aus dem Zug fliehen, weg von dem Feuer und viele fangen an hochzurennen, hochzuklettern. Aber er ruft den Menschen in seiner Umgebung zu, wir dürfen nicht hoch, wir müssen nach unten. Wir müssen durch das Feuer, durch die Flammen hindurch, nach unten. Oben werden wir sterben. An diesem Tag brennt der Zug völlig aus. 155 Menschen sterben an diesem Tag in dem Tunnel. 12 Menschen lediglich überleben. 11 davon sind die Menschen, die auf Thorsten Grädler gehört haben. Sie sind nicht berghoch gerannt im Tunnel, sondern sie sind nach unten gerannt. Durch die Flammen durch, am brennenden Zug vorbei. Wären sie bergauf gegangen, wären sie in wenigen Minuten erstickt, so wie es bei vielen anderen der Fall war. Sie hätten keine Chance zu überleben. Bergauf, bergab, sie mussten sich entscheiden. Und ihre Entscheidung hatte Auswirkungen auf den Ausgang dieser Situation. Diese 11 Menschen, sie gehorchten Thorsten Grädler, der in dieser Situation diese Führung übernahm und sie überlebten. Es waren die einzigen Menschen, die diese Tragödie überlebten, die damals im Zug saßen. Auch heute soll es um derartige Entscheidungen gehen. Entscheidungen, die wir im Leben treffen, die gravierende Auswirkungen, die gravierende Konsequenzen haben auf das Ende meines Lebens und was danach passiert. Und diese Entscheidung wollen wir uns heute einmal anschauen. Wir befinden uns ja in der Themenreihe zum ersten Johannesbrief. Wir haben in den vergangenen Gottesdiensten schon einige Abschnitte betrachtet. Und wir werden das heute auch wieder tun und wollen weitergehen mit einem Abschnitt. Ich habe diesen Abschnitt und das Thema für heute überschrieben. Wir bleiben in Christus, indem wir uns von der Welt lossagen. Lasst uns zunächst einmal ein paar Verse lesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, ihr Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Soweit der Text erstmal. Wenn wir heute über Entscheidungen nachdenken wollen, dann ist es notwendig, zum einen die Ausgangslage zu kennen. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann muss ich immer wissen, wo stehe ich. Wenn ich nach Holland möchte, um das Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen, dann muss ich wissen, wo stehe ich. Bin ich in Deutschland oder bin ich in Belgien oder in Frankreich oder wo auch immer, dann kann ich die Richtung sehen oder die Richtung ausmachen. Und hier in diesem Text ist es ungefähr genauso, dass der Schreiber hier erstmal sagt, Johannes sagt hier oder macht hier eine Feststellung und er beschreibt hier eine Personengruppe. Er macht ihre Ausgangslage, die Ausgangssituation macht er erstmal deutlich. Er schreibt an Kinder, an junge Männer und er schreibt an Väter, an mehrere Generationen. Und er spricht sie in diesen Zeilen an und macht Aussagen über sie. Er sagt, Kinder, euch sind die Sünden vergeben. Väter, ihr habt den erkannt, wer von Anfang an ist. Junge Männer, ihr habt das Böse überwunden. Und dann wiederholt er nochmal, er spricht wieder jede einzelne Gruppe an. Und er sagt, Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Väter, ihr habt den erkannt, wer von Anfang an ist. Und junge Männer, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt das Böse überwunden. Was sind das für Personen? Das ist eigentlich ziemlich einfach, das sind Personen, die an Gott glauben, gläubige Menschen. Es müssen Christen sein, die haben Erkenntnis Gottes, die haben Sündenvergebung, sie haben das Böse überwunden, sie sind stark und sie bleiben in dem Wort Gottes. Das müssen Christen sein. Also müssen wir festhalten, der Text, um den es heute geht, den wir heute gemeinsam betrachten wollen, der richtet sich an Christen, an Kinder Gottes. Das ist die Ausgangslage. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wenn du dich selbst als Christ bezeichnest, dann bist du gemeint. Nicht dein Nachbar, links oder rechts neben dir, nicht die Person, die direkt vor dir sitzt, nicht die Person, die du im Kopf hast, wenn du an Gemeinde denkst und dann, da liegt wohl einiges im Argen. Nein, es bist du. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du heute gemeint, der Text redet zu mir und zu dir gleichermaßen. Wenn das vielleicht aber nicht auf dich zutrifft, wenn du sagst, ich würde mich nicht als Christ bezeichnen und ich habe eigentlich auch keine Beziehung zu Gott, ich weiß gar nicht, was das ist, und du bist trotzdem hier, dann ist das gut. Der Text richtet sich nicht in erster Linie an dich, aber das Ergebnis ist das gleiche für dich. Und du solltest gut zuhören, denn ich glaube, du kannst auch einiges mitnehmen. Und Johannes macht hier die Ausgangslage erstmal klar. Er sagt, wo stehen wir? Er spricht zu den Menschen und sagt, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Christen, ihr habt den erkannt, wer von Anfang an ist, euch sind die Sünden vergeben, ihr bleibt im Wort, ihr habt das Böse überwunden und so weiter. Die Menschen im Zug damals um Thorsten Grädler herum, die wussten auch sehr genau, wie ihre Ausgangslage ist. Ein Tunnel, ein Zug, der nicht mehr weiterfährt, Feuer, ganz viel Rauch, sie wussten sofort, es herrscht Lebensgefahr. Sie kannten ihre Ausgangslage und sie mussten eine Entscheidung treffen. Und Johannes macht das hier auch. Er hat die Ausgangslage kurz beschrieben und er geht jetzt zu dem Punkt und sagt, triff eine Entscheidung. Du musst in deinem Leben eine Entscheidung treffen. Immer wieder, jeden Tag neu. Und das sind die nächsten Verse, die Verse 15 bis 17, die wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Johannes richtet hier eine klare Aufforderung an die Christen. Liebt nicht die Welt noch die Dinge in der Welt. Man könnte auch sagen, hängt euer Herz nicht daran, sagt euch davon los, lasst die Finger davon. Er fordert hier eine ganz klare Trennung zu den Dingen in der Welt und den Dingen, die wir bei Gott finden. Aber was ist mit Welt gemeint? Ich war mal vor einigen Monaten mit unserem Sohn Max im Auto unterwegs und er guckte mich irgendwann an und fragte, Papa, findest du die Welt auch schön? Ich sagte, ich finde die schön. Einfach eine spontane Feststellung. Er findet das, was er gesehen hat, die Bäume, die Natur und so weiter, findet er schön. Geht es hier in dem Text um das, was Max gesehen hat? Um die Bäume, die Blumen, der strahlend blaue Himmel, das Sommerwetter, wo es eigentlich schon Winter sein müsste und so weiter? Geht es hier darum? Ich denke, wir sind uns ziemlich einig, dass es nicht darum geht. Es geht nicht um die Natur und das, was Gott geschaffen hat. Aber was könnte das sein? Und das beschreibt der Text hier, es ist Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Und ich glaube, man kann es nicht nur darauf beschränken, sondern das sind einfach Synonyme dafür oder Beispiele für ein viel, viel größeres Feld. Wir könnten es auch so übersetzen, mit Welt ist gemeint, oder mit Welt könnte gemeint sein, dass ich es selber bin. Schauen wir mal in die Gesellschaft. Was wird dort uns vorgegaukelt, was wird uns immer wieder versucht weiß zu machen? Finde zu dir selbst, du bist der Mittelpunkt in deinem Leben. Letztendlich geht es nur um dich. Du bist der König deines Lebens und die ganze Welt dreht sich nur um dich. Es könnte Erfolg und Karriere sein, wenn du es bis da nach oben geschafft hast. Dann wirst du glücklich sein, dann hast du etwas erreicht. Dein Jahresgehalt im fünfstelligen Bereich, Quatsch, das lohnt sich nicht. Erst im sechsstelligen Bereich, da fängt es an. Es kann Geld sein, dass jemand dir sagt, du musst richtig reich sein, Besitztümer. Mit Welt könnte Sicherheit gemeint sein. Hauptsache sicher, ganz egal, wir versichern uns an 10.000 Stellen. Alles Mögliche wird versichert. Wir wollen einfach nur Sicherheit haben. Und es kann sein, dass mit Welt hier deine Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit gemeint ist. In deinem Leben geht es nur darum, möglichst sicher durchs Leben zu kommen. Und wenn irgendwo ein Risiko lauert, dann bist du nicht mehr dabei. Es könnte der Spaß sein und Adrenalin. Du bist auf der Suche nach dem nächsten Kick. Du hast gerade irgendetwas getan und denkst, boah, das war richtig gut. Und dann bist du schon wieder nicht zufrieden und suchst schon den nächsten Kick. Egal ob bei einer Party, beim Sport oder wo auch immer. Mit Welt könnte auch Sexualität gemeint sein. Schauen wir in die Medien und dann werden wir sehr schnell feststellen, dass dort gesagt wird, leb aus, was immer du willst, mit wem du es willst, wann immer du es willst. Ganz egal, Hauptsache, du tust das, was du willst. Genieß dein Leben so gut du es kannst. Wenn es vorbei ist, kommt ja eh nichts mehr. Das ist das, was wir in der Gesellschaft finden, was wir in den Medien finden. Und im Prinzip sind all das Dinge, die uns die Welt bietet. Und von der uns die Welt weismachen will, erst wenn du das hast, dann wirst du richtig glücklich. Erst wenn du den dicksten Mercedes oder Audi fährst mit Sonderausstattung, dass man nichts mehr hinzupacken kann, erst dann wirst du glücklich. Das so ein Gefühl bekommen wir, wenn wir mal eine Werbung sehen. Dann wird uns ein Auto angepriesen und kostet ja nur so und so viel. Aber du musst das Auto haben, sonst wirst du glücklich, wird einem gesagt. Und ich glaube, dass das ist, was die Bibel meint. Es ist alles das, was in deinem Leben wichtiger wird als Jesus Christus, was in deinem Leben, ja, was dich in deinem Leben von Gott trennt. Warum? Hier heißt es, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn es in deinem Leben Dinge gibt, die du mehr liebst als Jesus Christus, die größer sind in deinem Leben als Jesus Christus, dann meint der Text hier genau das. Wir versuchen immer zu relativieren. Ja, die Bibel meint das bestimmt nicht so krass. So deutlich kann die Bibel das doch gar nicht sagen. Man kann einem doch nicht absprechen, dass ich Gott nicht lieb habe, nur weil mir andere Dinge auch wichtig sind, wie Beruf, wie Sport, wie Besitztümer und so weiter. Ich will doch überall mein Bestes geben, bei Gott und bei den anderen Dingen auch. Du sagst vielleicht, dass du die Sache nicht liebst, du liebst Gott, aber wenn wir zusammen in unser Leben schauen und realistisch sind und ehrlich sind zu uns selber, dann ist es doch häufig so, dass wir ganz viele Dinge, mit ganz vielen Dingen eine viel höhere Priorität einräumen. Lass uns das mal aus einer anderen Perspektive anschauen, was die Bibel hier mit Weltlieben meinen könnte. Wir sind gerade mit der Jugend im Buch Micha. Wir schauen uns den Propheten Micha an und Micha spricht ja zu dem Volk Israel, zu dem Südreich hauptsächlich. Und wenn wir so die Geschichte Israels anschauen, von Anfang bis Ende, dann gibt es ein großes Thema, womit Israel zu kämpfen hatte. Das war Götzendienst. Es gab immer wieder Situationen im Volk Israel, wo sie angefangen haben, Götzen zu dienen, anderen Göttern zu opfern und so weiter. Und ich glaube, was wir hier im Text bei uns finden, das ist auch so eine Warnung vor Götzendienst. Was Johannes hier meint, das ist Götzendienst. Hier ist zwar Götzendienst nicht so erwähnt, hier werden keine Götzen genannt, aber ich möchte euch mal eine Frage stellen, die ich sehr häufig gehört habe in der Jugendarbeit. Vielleicht habt ihr die auch schon gehört an verschiedenen Stellen. Diese Frage ist übersetzt ins heutige Deutsch, so dass wir es verstehen. Und im Prinzip fängt genau da Götzendienst an. Vielleicht kennst du diese Frage. Wie weit kann ich als Christ noch gehen? Was darf ich als Christ alles noch? Hier ist Jesus Christus und hier ist er. Und ich drehe mich von Jesus weg und sage, boah, in der Welt gibt es so viele interessante Dinge. Was kann ich von den Dingen alles mitnehmen? Ich richte meinen Blick nicht mehr auf Jesus, sondern drehe ihn weg und halte die Augen offen in die Welt und frage mich, was gibt es da alles noch? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verpasse etwas, wenn ich mit Jesus lebe. Und dann fange ich an zu fragen, was darf ich als Christ eigentlich alles? Wie kann ich Christ bleiben und doch möglichst viel von der Welt mitnehmen? Wo sind die Grenzen? Und wir neigen dazu, unsere Grenzen auszuweiten. Und ich glaube, dass genau da Götzendienst anfängt. Genau da beginnt er. Und wenn du diesen Weg gehst, dann fängst du an, anderen Göttern zu opfern, andere Götter zu verherrlichen. Und was opferst du? Also wenn man opfert, dann gibt man ja etwas her. Die Israeliten haben damals Stiere geopfert. Gott selbst hat seinen Sohn geopfert, weil er uns retten wollte. Wenn du diesen Weg gehst, du drehst dich von Jesus weg, du hältst deine Augen, du richtest deine Augen in die Welt und suchst nach Dingen, die dich vermeintlich glücklich machen. Was opferst du? Ich glaube, du opferst deine Überzeugungen, du opferst deinen Glauben an Gott, ja, du opferst Jesus selbst erneut. Ich möchte euch mal ein paar Verse vorlesen aus dem Hebräerbrief. Und zwar die Verse 4 bis 6 aus dem 6. Kapitel. Da heißt es, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind. Also hier geht es erstmal um Personen, nach meinem Verständnis, die Kinder Gottes sind, weil all das, was beschrieben wird, das trifft auf Kinder Gottes zu. Ja, und dann heißt es, und doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen. Und dann ist der Punkt, worauf ich hinaus möchte. Die Begründung, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Wovor Johannes uns hier warnt, ist, sich hinzustellen, Jesus den Rücken zuzukehren, die Augen in die Welt zu richten und sagen, was kann ich alles noch mitnehmen? Wie weit kann ich gehen? Was gibt es in der Welt, was ich gerne noch alles haben möchte? Ich dachte, wenn du das machst, dann ist es so, als würdest du Jesus noch ein zweites Mal kreuzigen. Ein zweites Mal an das Kreuz nageln. Wie weit kann ich gehen? Und das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Ganz viele verschiedene Ebenen. Es können sexuelle Unmoral sein, es können Drogen sein, es können andere Menschen sein, die dir anfangen, wichtiger zu werden. Dann gehst du eine Beziehung mit einem Menschen ein, der kein Christ ist. Und du sagst, ich möchte diese Person aber nicht verletzen. Und du stellst die Gefühle dieser Person über Gottes Maßstäbe. Es kann dein Körper sein, gesunde Ernährung, Sport, es geht alles nur noch um deinen Körper. Versteht mich nicht falsch, es ist wichtig und es ist gut, aber es kann ein Götze werden. Es kann Geld sein, Karriere, Mode. Bei Mode ist es immer ziemlich einfach zu sehen, weil da sieht man immer sofort, okay, die Hosen sind jetzt etwas höher, so auf Hochwasser, nach so dem alten Verständnis, das ist jetzt scheinbar modern. Und man sieht man sehr, sehr schnell, ob jemand der Mode nachrennt oder nicht. Es können ganz viele verschiedene Dinge sein. Ich habe mit Sicherheit nicht alle aufgezählt. Ich weiß gar nicht, womit ihr eure Zeit alles verbringt. Es können viele Dinge sein. Aber jedes Mal, wenn du anfängst, Jesus den Rücken zuzukehren und dich anderen Dingen in der Welt zuwendest, genau da beginnt Götzendienst. Genau da beginnt es, die Welt lieben. Und Johannes sagt, hör auf damit, lieb nicht die Welt und die Dinge, die in der Welt sind. Stopp es, hör auf damit. Und warum warnt Johannes davor? Weil das Ende so verheerend ist. Weil die Konsequenzen so verheerend sind. Und er sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt keinen Mittelweg, keinen Graubereich. Entweder Tod, die Welt vergeht mit ihrer Lust, oder aber Leben in Ewigkeit. Wer den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit leben. Es gibt keinen Mittelweg. Du musst dich entscheiden. Bei der Gletscherbahn war es so, dass Thorsten Grädler die Menschen gewarnt hat, damit sie den richtigen Weg wählen. Und dort im Tunnel, da gab es ganz klar, es gab nur zwei Wege. Es gab nur nach oben und nach unten, bergauf oder bergab. Die Menschen oder einige von ihnen, 11, haben auf ihn gehört, haben die Warnungen gehört und sind bergab gegangen, an dem brennenden Zug vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kontakt mit Feuer hattet. Lagerfeuer machen, jeder hat von uns mit Sicherheit irgendwann mal gegrillt. Meine erste reale Erfahrung mit Feuer und wie weh das tun kann, ist über 20 Jahre her. Da war ich mit Andreas Berg und meinem Cousin Eduard, wir waren zusammen zelten in Detmold. Er hat mich mitgenommen, ich war 10 Jahre alt, glaube ich, das erste Mal campen. So Zelt auf dem Truppenübungsplatz in Detmold waren wir unterwegs. Und dann haben wir ein Lagerfeuer gemacht, ein Grillrost draufgelegt und Würstchen gegrillt. Und ihr kennt das vielleicht auch, dann ist so ein kleines Würstchen einfach so zwischen das Grillrost, einmal zack und ab ins Feuer. Das ist schade um das Würstchen, dachte ich, ich hole es einfach raus. Was mache ich? Ja, ich nehme das Grillrost vom Feuer, will die Wurst nehmen und in dem Moment merke ich, autsch, das Grillrost ist richtig, richtig heiß. Ich habe mir übelst die Finger verbrannt, ich hatte ein Grillrost auf meiner linken Hand, glaube ich, war das, und lief dann das ganze Wochenende mit einem kalten Handtuch um die Finger durch den Wald. Ich habe mich extrem stark verbrannt. Und wir müssen uns einfach dieses Bild vom Feuer vorstellen. Da sind die Menschen. Und dann sagt Thorsten Gredler, ihr müsst bergab, durchs Feuer hindurch, durch die Flammen. Und sie gehen durch die Flammen. Sie haben leichte Verbrennungen. Aber am Ende haben sie überlebt. Bergauf scheint sicherer zu sein. Ja, weg vom Feuer. Feuer ist heiß, unbequem, gefährlich. Also gehen wir bergauf. In unserem Leben machen wir das meistens genauso. Unseren Glauben bezeugen, zu Jesus zu stehen, zu unseren Überzeugungen zu stehen, auch in der Öffentlichkeit, in der Schulklasse, auf der Arbeitsstelle. Ja, wir könnten unbequeme Fragen bekommen, wir könnten ausgelacht werden, wir könnten vielleicht sogar eine Beförderung nicht bekommen, weil jemand sagt, hey, wer so weltfremd lebt, den wollen wir gar nicht bei uns in der irgendwie Führungsebene und so weiter. Wir könnten unangenehme Situationen ausgesetzt sein. Dann ist es doch ziemlich einfach zu sagen, okay, dann behalte ich meinen Glauben für mich. Ich tue so, als würde ich einfach zu den anderen dazugehören und mit dem Glauben nichts zu tun haben. Das ist den Berg hochrennen, weg von den Flammen. Aber am Ende wird dich der Rauch vernichten. Und bergab durch das Feuer ist unbequem. Wir können genauso unbequeme Fragen erleben. Situationen, in denen wir ausgelacht werden, in denen wir gemobbt werden, in denen wir für nicht ganz vollgenommen werden und so weiter. Und im ersten Moment ist es vielleicht unlogisch, wenn wir an den Stellen Gottes Gebote halten, wenn wir Gottes Wege gehen. Doch am Ende führt es in die Freiheit. Glaubt ihr, die Menschen, die Thorsten Gredler damals nicht geglaubt haben und gestorben sind bei diesem tragischen Unglück, hätten sich damals anders entschieden, wenn sie wüssten, wie es ausgehen wird? Wenn sie von der Seite das Ganze nochmal betrachten könnten und sagen, wenn ich jetzt nochmal zurückspulen könnte und ich würde da in dem brennenden Zug sitzen und Thorsten Gredler sagt, geh bergab, durch das Feuer hindurch. Würden die es machen? Ich bin mir ziemlich sicher, sie würden es tun. Heute sind wir gefragt, eine Entscheidung zu treffen. Bergauf oder bergab? Ein Mittelweg gibt es nicht. Einfach nur auf der Stelle stehen bleiben und sagen, ich entscheide mich einfach gar nicht, funktioniert nicht. Weil dann wirst du mit der Masse mitgehen. Die Masse ist den Berg aufgegangen und gestorben. Wenn du ein Kind Gottes bist und dann hast du diese Entscheidung schon einmal in deinem Leben getroffen. Du hast dein Leben einmal an Jesus übergeben, du hast Vergebung der Sünden erfahren, du bist ein Kind Gottes geworden. Aber diese Entscheidung, die fordert der Schreiber hier auf, jeden Tag neu zu treffen. Wir erinnern uns, Johannes schreibt hier an Christen, an Kinder Gottes und er sagt, liebt nicht die Welt. Jeden Tag musst du für dich die Frage klären, will ich den Weg mit Jesus weitergehen oder nicht? Jeden Tag wirst du mit Situationen konfrontiert, in denen du dich entscheiden musst. Ob du bergauf oder bergab gehen willst, ob du ohne Gott oder mit Gott gehen willst. Wenn du aber hier bist und noch kein Kind Gottes bist, keine Beziehung zu Gott hast, dann ist deine Ausgangslage anders als bei Christen. Aber das Ergebnis und das Fazit, das du ziehen solltest und das dann später am Ende des Lebens gezogen wird, ist das gleiche. Mit Gott gibt es Leben, ohne Gott bist du verloren. Und auch du, wenn du bis heute noch keine Entscheidung getroffen hast, wirst dich entscheiden müssen. Ein Leben mit Gott oder ein Leben ohne Gott. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Vielleicht habt ihr im Kopf, dass Jesus ja uns den sogenannten Missionsbefehl gegeben hat. Und was sagt Jesus da? Geht hin in alle Welt. Und jetzt lesen wir, liebt nicht die Welt. Widerspricht sich das? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, grundsätzlich widerspricht sich die Bibel nicht. Was Jesus sagt, ist, geht hin in alle Welt. Was der Text hier sagt, ist nicht, dass er uns das in die Welt gehen verbietet. Er warnt uns davor, die Welt zu lieben. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Der Text will uns warnen, das Leben dieser Welt zu übernehmen, das Leben dieser Welt mitzuleben, Gedanken zu übernehmen und so weiter. Aber wir sollen als Kinder Gottes in die Welt gehen, um Beziehungen zu bauen und Menschen für Christus zu gewinnen. Sie kommen nicht zu uns. Wir müssen hingehen, dort, wo die Menschen sind, Arbeitsstellen, Vereine, Schulen, Hobbygruppen und so weiter. In die Welt gehen, um Menschen zu erreichen. Die Frage ist dann, und da setzt unser Text an, wie lebe ich dann in der Welt? Sehen Menschen in der Welt an meinem Leben, dass ich andere Prioritäten habe? Dass ich ein anderes Ziel verfolge? Dass mir andere Dinge wichtiger sind als Party, Geld, Reichtum oder was auch immer alles so da denen vorschwebt? Sehen Sie, wenn ich in der Welt bin, dass Jesus mir wichtiger ist als all das, was die Welt mir bieten kann? Hingehen und Menschen gewinnen, das ist unser Auftrag, und nicht hingehen und sich von Menschen mitziehen lassen. Familie und Freunde von mir wissen, dass mein Lieblingsauto ein Dodge Ram ist. So ein großer amerikanischer Pickup. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist ein Autoverkäufer und der sagt zu seinem Angestellten, du hast jetzt den neuesten, besten Pickup und du gehst jetzt los und sollst ihn verkaufen. Und dieser Verkäufer, der geht los und kommt nach einigen Tagen wieder und bringt diesen Dodge Ram aber wieder mit zurück. Und dann fragt der Chef, warum hast du den nicht verkauft? Sagt er, ja, ich wollte ihm, also dem potenziellen Käufer, nicht zu nahe treten. Ich wollte seine Gefühle nicht verletzen und eigentlich hat er doch schon ein Auto. Und es ist ja okay, Hauptsache er hat ein Auto, er braucht diesen Dodge Ram nicht. Das Problem ist, dass der Käufer nicht nur den Dodge Ram zurückgebracht hat, sondern noch einen Opel Corsa mit angeschleppt hat. Und dann fragt der Chef, und warum bringst du dann diesen Opel Corsa mit? Dachte, ja, er hat mir den angeboten, weil er da einen zweiten rumstehen hatte und ich wollte nicht unhöflich sein und ablehnen. Mir ging es ja darum, eine gute Beziehung zu haben. Also habe ich dann den Opel Corsa einfach gekauft. Was glaubt ihr, was wird der Chef machen? Durchdrehen, ausrasten, eine Kündigung schreiben, Abmahnung, was auch immer. Ich glaube, der Verkäufer, der losziehen soll, um den Dodge Ram zu verkaufen und dann mit dem Opel Corsa wiederkommt, weil er sich den hat aufschwatzen lassen, der wird nie wieder als Verkäufer arbeiten. Das ist ausgedacht. Ich glaube nicht, dass das so passiert ist. Aber in der Realität, bei uns Christen, sieht das leider häufig genauso aus. Wir gehen in die Welt und wir sollen das Evangelium verkünden, wir sollen Gottes Liebe und Gnade verkünden. Und was machen wir? Wir übernehmen die Formen der Welt. Das, was die Welt predigt, das, was die Welt sagt, das übernehmen wir. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und wir gehen dann in die Welt, wollen aber keinen auf die Füße treten. Wollen keine unbequemen Fragen stellen. Also lassen wir es lieber und verkriechen uns. Und damit wir ja nicht auffallen, fangen wir an, das Leben der Welt zu übernehmen und zu leben. Und genau davor warnt uns Johannes hier. Er sagt, liebt nicht die Welt, noch die Dinge in der Welt. Denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Ich komme zum Schluss und möchte zusammenfassen. Wir bleiben in Christus, weil wir uns von der Welt lossagen. Und die Ausgangslage ist, Johannes schreibt hier an Christen, wir sind Kinder Gottes und wir sind täglich mit Situationen konfrontiert, wo wir entscheiden müssen. Will ich den Weg mit Gott weitergehen? Will ich ein Leben mit Gott weiterleben oder will ich es nicht? Und diese Entscheidung, die wir treffen, die hat Auswirkungen auf unser Leben. Die Menschen in der Gletscherbahn, sie trafen damals eine Entscheidung. 11 von ihnen haben die richtige Entscheidung getroffen. sind am Zug vorbei, durch die Flammen hindurch und sie haben überlebt. Letztendlich bist du mit der Frage konfrontiert, bergauf oder bergab, für welchen Weg entscheide ich mich? Ich möchte dir Mut machen, dich für ein Leben mit Gott zu entscheiden, bergab zu gehen, bildlich, durch die Flammen hindurch, um dann in Ewigkeit mit Gott zu leben. Und der Schlüssel ist, auf Jesus blicken, das Ziel vor Augen haben. Die Menschen haben Thorsten Grädler geglaubt, weil er gesagt hat, da unten ist Freiheit, da können wir, da werden wir überleben. Und sie sind bergab gegangen und haben überlebt. Und wenn wir in Christus bleiben wollen, dann sollten wir unseren Blick auf Christus richten. Nicht auf die Dinge in der Welt. Und dann, glaube ich, werden wir ans Ziel kommen. Ich möchte zum Abschluss zwei Verse lesen, die wir sehr gut kennen. Aus Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Oder den ersten Teil vom zweiten Vers nur. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt. Und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Amen.